Freue mich, dass wir heute im Johannesevangelium einsteigen können. Wir haben jetzt das perfekte Leben Jesu im Überblick gesehen, ab seiner Geburt, seinem Großwerden, seinem Lehren und Leiden, seinem Triumph. Wir haben gesehen, dass er nur eine kurze Zeit, nur 3,5 Jahre öffentlich gedient hat, das Reich Gottes verkündigt hat, abgelehnt wurde und zielstrebig zum Kreuz ging. Wir haben gesehen, dass sein Leben nur in ausgewählten Ereignissen beschrieben wird, in 4 Evangelien, 3 Evangelien, die sich mehr ähneln, nach Markus, nach Lukas, nach Matthäus, vermutlich Matthäus, der zuerst geschrieben hat, und sie alle zeigen den Herrn, ja, mit einem unterschiedlichen Schwerpunkt, aber doch alle als Sohn Gottes. Und dann sehen wir ein 4. Evangelium. Ein 4., das später kommt und das uns eine nochmal andere Perspektive gibt. Und über 90% sind einzigartig in diesem Evangelium. Und in dieses Evangelium wollen wir heute einsteigen und Gott um Hilfe bitten, dass wir sein Wort verstehen. Lasst uns beten. Lieber Vater, danke für dein Wort, das perfekt ist und zuverlässig ist und selbst Unverständige weise macht, verständig macht. Danke, dass dein Wort auch von Kindern verstanden werden kann. Danke für die Kinder, die heute hier sind. Danke für dein Wort, es gibt uns wahre und richtige Gebote. Danke, dass dein Wort klar ist und die Augen erleuchtet. Wir danken dir, dein Wort ist rein. Es wird uns niemals zum Bösen verleiten und es lehrt uns, dich zu fürchten. Und die Furcht vor dir ist der Anfang der Erkenntnis. Bitte schenke uns diese Erkenntnis und vor allem diese Grundlage, wo sie nicht vorhanden ist. Du wirkst die Furcht vor dir. Und dein Wort ist wahr. Alles ist daran gerecht. Danke für diese Zeit, dass wir uns dem Allerwichtigsten widmen können, deinem Wort. Aber nicht nur als Zuhörer, sondern als Täter. Bitte rede ganz deutlich durch dein Wort, Vater, was du in unserem Herzen ansprechen willst, und hilf mir zu zittern vor deinem Wort, dass ich nur das sage, was zutrifft, und dein Wort einfach vorzustellen, gemäß deiner Absicht. Dazu bitten wir dich um deinen Segen. Amen. Was war das großartigste Buch, das du je gelesen hast? Nun, vielleicht die Bände von Narnia von C.S. Lewis. Großartige Bücher, die auch im Sinne der Predigt von letzter Woche Ehrbares zeigen. Sie zeigen Gerechtes und Reines, zeigen uns Werte, die wir in Gottes Wort finden. Und doch sind die Geschichten von Narnia ausgedacht, sind nicht in dem Sinne wahr, so geschehen. Aber wir sehen daran, dass es auch Ehrbares gibt in ausgedachten Geschichten und wunderbar geschrieben. Oder vielleicht die Pilgerreise von John Bunyan. Das Buch, was nach der Bibel in die meisten Sprachen übersetzt wurde, von einem Kesselflicker, der im Gefängnis saß für seinen Glauben und nicht die Universitäten besucht hatte. Wir sehen dort viel Wahrheit aus der Bibel in einer ausgedachten Geschichte auch dargestellt. Also auch ausgedachte Geschichten können uns lehren und auch eine großartige Literatur sein. Oder vielleicht die Autobiografie von Georg Müller, ein ebenfalls einzigartiges Buch. Georg Müller, der als Junge noch seinen Vater beklaut hat und dann der Mann wurde, der erlebte, wie Gott ihm Gebet erhörte und immer wieder Mittel gab, um vor allem die bekannten Waisenhäuser zu finanzieren. Und da sehen wir ein ehrbares und liebenswertes und wohllautendes Leben und das aber tatsächlich so geschehen. Großartige Bücher, drei Beispiele. Denken wir so über die Bibel. Ja, die Bibel ist wahr, sie ist richtig und sie ist wichtig für uns. Aber ist sie ein großartiges Buch? Ist sie auf großartige Weise geschrieben? Haben wir hier eine erhabene Literatur? Nun, die Bibel ist eine Bibliothek von 66 Büchern und heute wollen wir uns nur ein Buch davon herausgreifen, von diesen 66, und es uns im Überblick anschauen. Und das Evangelium nach Johannes ist wahr und gerecht und rein und all diese Eigenschaften hat es. Und es ist ein großartiges Buch. Und das ist meine ganze Absicht heute und nächste Woche, euch zu zeigen, dass Johannes ein großartiges Buch geschrieben hat. Und großartige Bücher, die sollten wir lesen. Und die wollen wir auch lesen. Da müssen wir uns nicht zwingen dazu. Und dieses Buch brauchen wir immer wieder. Ja, dieser Überblick soll uns auf den Geschmack bringen, das Johannesevangelium zu lesen und zu lieben. Und während wir das tun, haben wir immer wieder Jesus im Blick. Weil in dem Evangelium geht es nur um Jesus und wer er in Wahrheit ist. Nun, wie wichtig es ist, Jesus wirklich zu kennen, das wird uns bewusst, wenn wir an unser vergängliches Leben denken. Wie sind wir auf diese Welt gekommen? Nun, jeder von uns ist nackt geboren worden. Das können unsere Eltern uns bestätigen. Wir haben nichts mitgebracht. Und wir wissen auch, dass wir alle nackt sterben. So wir sterben müssen, uns der Herr uns nicht entrückt. Aber auch dann nehmen wir nichts aus dieser Welt mit. Außer einem. Was wir mitnehmen, ist die Erkenntnis Jesu Christi. Das heißt, so gut wie ich den Herrn Jesus hier auf dieser Erde kennenlerne, das nehme ich mit zu ihm. Das ist das eine, was wir nicht verlieren können. Ist wunderbar, oder? Es wird dann nicht irgendwie alles auf Null gesetzt, sodass es keinen Unterschied macht, ob wir uns jetzt mit Jesus befassen oder nicht. Er ist eine Person. Und das kennen wir doch auch aus unserem Leben. Wenn wir jemanden wirklich kennengelernt haben und ihn nach Jahren wieder treffen, dann ist die Beziehung immer noch da. Wir kennen die Person. Und deswegen machen wir das. Deswegen öffnen wir unsere Bibeln. Wir wollen Jesus kennen. Und es wäre nur logisch und vernünftig und vorausschauend, wenn wir alles daran setzen, den Herrn Jesus Christus richtig kennenzulernen. Deshalb das Johannesevangelium. Ja, wie gewinnen wir einen Überblick über dieses Buch? Als ersten Schritt fragen wir uns, ob dieses Buch verschiedene Teile hat. Es ist ein Buch, aber gibt es dort Abschnitte in dem Buch, sodass wir einen besseren Überblick bekommen? Beim Lesen habe ich mich immer wieder gefragt, ja, welche Anhaltspunkte gibt uns der Autor selbst über eventuelle Teile im Buch? Wie hat er das gegliedert? Also ich habe das selbst beobachtet und dann auch verglichen mit verschiedenen Möglichkeiten, das Evangelium zu gliedern, wie man es in Bibelhandbüchern und Kommentaren findet. Und am Ende lande ich bei 4 groben Teilen. Aber warum 4? Warum nicht 5 oder 6 oder 7 oder 3? Nun, diese Frage ist berechtigt und so möchte ich zuerst erklären, warum 4 Teile. Und im ersten Schritt betrachten wir das Vorwort und das Nachwort. Das ganze Evangelium ist Erzählung. Da wird berichtet, erzählt, was Jesus tat, was er sagte. Aber diese Erzählung beginnt nicht mit dem ersten Vers im Buch, sondern erst in Vers 19. Schlagen wir mal auf. Erst das Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 19. Erst in Vers 19 beginnt der eigentliche Bericht mit der ersten Szene an einem bestimmten Tag. So, lest mit mir die Verse 19 bis 20. Dort steht: Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden von Jerusalem Priester und Leviten sandten, um ihn zu fragen: Wer bist du? Und er bekannte es und leugnete nicht, sondern bekannte: Ich bin nicht der Christus. Hier sind wir also mittendrin in einer Szene, wie die Juden von Jerusalem Priester und Leviten senden, um Johannes, den Täufer, auszufragen. Und wir sehen sofort das Gespräch und da haben wir die eigentliche Handlung. Die ersten 18 Verse davor, die bilden eine Einleitung in das Buch. Wir könnten sagen, das Vorwort, das ist der erste Teil im Buch, die Verse 1 bis 18. Und hier sehen wir den Höhepunkt der frohen Botschaft, nämlich Gottes Sohn wurde wirklich Mensch. Das ist der erste Teil im Evangelium, die ersten 18 Verse. Schauen wir jetzt mal an das Ende des Evangeliums in Kapitel 20. Das Ende in Kapitel 20, dort lesen wir, Kapitel 20, dass Jesus auferstanden ist. Er ist nicht mehr tot. Der Auferstandene erscheint Maria Magdalena dort beim Grab. Und dann erscheint er auch seinen Jüngern. Und dann finden wir in den Versen 30 bis 31 die Absicht. Also in Johannes 20, ab Vers 30, schreibt er: Noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das ist die Absicht des Evangeliums und das eignet sich sehr gut als Schlusswort. Damit ist alles zusammengefasst. Aber wenn ihr an eure Bibeln schaut, seht ihr, da geht es noch weiter. Kapitel 21 folgt. Und so sehen wir, Kapitel 21 ist deutlich ein Nachwort, nachdem schon eigentlich alles gesagt ist. Wir haben also am Anfang ein Vorwort und am Ende ein Nachwort. Zwei Teile. Und in der Mitte haben wir eine längere Mitte. Und jetzt schauen wir uns an, was diese Mitte teilt. Wo gibt es da nochmal ein Teil, eine Teilung? Und da sehen wir uns jetzt 4 verschiedene Merkmale an. Und zuerst die Seinen teilt die Mitte. Heute müssen wir ein bisschen hin und her springen. Das ist so, wenn wir ein Bibelbuch im Überblick anschauen. Geht mit mir mal wieder ins Kapitel 1 an den Anfang und dann zu dem Vers 11. Dort lesen wir über Jesus Christus. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Hier haben wir zum ersten Mal diesen Ausdruck, die Seinen. Wer sind die Seinen? Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Also anders gesagt, die, die ihm gehören, nahmen ihn nicht auf. Wer sind diese Menschen? Von welchen kann vor allem gesagt werden, dass sie dem Herrn gehören? Nun, das sind die Juden, zu denen er kam. Er wurde in Israel geboren. Und das Volk Israel ist das Volk, das im Besonderen Gott gehört, aber sie glaubten ihm nicht. Jesus präsentierte sich in Judäa, in Galiläa und in Samaria, aber er wurde nicht aufgenommen. Und jetzt vergleicht das mal mit Kapitel 13, Vers 1. Kapitel 13 und der Vers 1. In Johannes 13, Vers 1 lesen wir: Vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, Doppelpunkt, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Wer sind die Seinen hier? Nun, diejenigen, die ihn angenommen haben, die an ihn glauben und die er bis zum Äußersten geliebt hat. Wen hat er bis zum Äußersten geliebt? Das sind seine Jünger, die ihm glaubten, ohne den Glauben aufzugeben. Was ist das Äußerste? Hier steht bis an das Ende. Das kann man auch übersetzen mit das Äußerste. Er ging also bis zum Äußersten. Und das Äußerste ist der stellvertretende Tod am Kreuz. Und wie wurden diese Menschen die Seinen? Nun, durch Gottes Auserwählung. Und im Johannesevangelium wird das so ausgedrückt, da gibt es viele Stellen in Johannes 17, wo der Herr davon spricht, dass der Vater ihm bestimmte Menschen gegeben hat. Also der Vater hat diese echten Nachfolger dem Sohn gegeben und der Sohn hat sie erwählt. Lesen wir in Johannes 15. Und das gilt für jeden wiedergeborenen Christen. Bist du ein wiedergeborener Christ, weißt du, der Vater hat dich dem Sohn gegeben und der Sohn hat dich erwählt, ihm nachzufolgen. Und zwar ohne den Glauben aufzugeben. Also hinter jedem echten, beständigen Glauben steht Gottes Wahl aus Liebe. In der ersten Hälfte in Johannes, also von Kapitel 1 bis Kapitel 12, wendet sich Jesus allen Juden zu. Er ist öffentlich da. Er präsentiert sich allen Juden, ob sie ihm glauben oder nicht. Ab Kapitel 13 wendet er sich im Privaten seinen Jüngern zu, die ihm wirklich glauben. Und hier in dem zweiten Vers sind die Seinen also nur ein kleiner, wirklich sehr kleiner Teil von diesem Volk Israel. Nämlich nur 11 Jünger, denn einer ist ein Verräter. Und das zeigt uns, wie mit Kapitel 13 ein neuer Abschnitt beginnt. Aber wir haben nicht nur ein Merkmal, wir haben 4. Als nächstes sehen wir, das Licht teilt die Mitte. Wenn wir wieder an den Anfang gehen, in Kapitel 1, lesen wir zum ersten Mal von dem Licht. In Vers 4. Dort lesen wir, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Wer ist hier gemeint? Nun, hier ist Gottes Sohn gemeint, das Wort. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und wenn wir das Evangelium lesen, fällt uns auf, dass das mehrmals gesagt wird. Jesus ist das Licht der Welt. Und davon lesen wir also immer wieder in diesen Kapiteln, bis es an einer bestimmten Stelle aufhört. Und zwar in Kapitel 12, Vers 36. In Kapitel 12, Vers 36 also ganz nah bei Kapitel 13, lesen wir folgenden Vers. Solange ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Kinder des Lichtes werdet. Dies redete Jesus und verbarg und ging hinweg und verbarg sich vor ihnen. Der Jesus hat sich seinem Volk Israel präsentiert. Er hat unter ihnen geleuchtet und an einem bestimmten Tag ging das Licht aus. Er zog sich zurück, um mit den Seinen, mit seinen Jüngern zu sein. Und nach diesem Vers lesen wir nicht mehr von dem Licht. Und so wendet er sich im Besonderen den Jüngern zu. Und manche nennen das den privaten Dienst Jesu ab Kapitel 13. Also das Licht teilt die Mitte. Ein weiteres Merkmal, die Stunde teilt die Mitte. Ist das euch schon mal aufgefallen, dass es in dem Johannesevangelium öfter von der Stunde die Rede ist? So zum allerersten Mal in Johannes 2, Vers 4. Johannes 2 und Vers 4, das ist die bekannte Hochzeit in Kana. Und es gab zu wenig Wein und die Mutter Jesu sprach zu ihm, sie haben keinen Wein. Nun, der Herr Jesus spricht in Vers 4, Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und das wird mehrmals wiederholt, noch zweimal. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Bis es dann in Kapitel 13, Vers 1 heißt, und das haben wir eben schon gemeinsam gelesen, Kapitel 13, Vers 1, vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war. Die Stunde ist gekommen. Und das ist noch ein Hinweis, dass hier ein neuer Abschnitt beginnt. Und schließlich, der König Israels teilt die Mitte. Sehr spannend. Beim Lesen fiel mir auf, dass Jesus im Johannesevangelium nur zweimal als König Israels bezeichnet wird. Das, was im Matthäusevangelium so häufig vorkommt, er ist der König, der Sohn Davids, das lesen wir hier nur zweimal. Und zwar einmal ziemlich am Anfang, in Johannes 1 und Vers 49. Lesen wir von einem seiner ersten Jünger, Nathanael. Er erlebt, wie Jesus allwissend ist. Und Nathanael antwortete und sprach zu ihm, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Und wo lesen wir es noch ein zweites Mal? Wieder in Kapitel 12. Kapitel 12 ganz in der Nähe von Kapitel 13. Nämlich als der Herr Jesus in Jerusalem einzieht, Johannes 12, Vers 13, da nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen, Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Und so ist es kein Zufall, dass der Autor das genau an dieser Stelle nochmal deutlich macht, um uns Hinweise zu geben, dass hier ein Teil endet und ein neuer beginnt. Wir haben also im Johannesevangelium ein Vorwort, ein Nachwort und dann die Mitte, die geteilt wird, nämlich da, wo Johannes 13 beginnt. Also, darum vier Teile. Und jetzt ist die Frage, wie merken wir uns das? Wie merken wir uns die vier Teile? Wie können wir das in unserem Gedächtnis verankern, dass Johannes das Evangelium 4 Teile hat? Und dazu dachte ich an 3 verschiedene Bilder. Denkt mal als erstes an ein Zelt. Ein Zelt hat links eine schmale Lasche. Wir haben ein kurzes Vorwort. Dann haben wir einen längeren Teil ab 1 Vers 19 bis zum Ende von Kapitel 12, die erste Zeltwand. Dann haben wir nochmal eine Zeltwand nach unten, auch ein längerer Teil bis Kapitel 20 und schließlich ein Nachwort Kapitel 21 und so ergibt sich ein Zelt. An dieser Stelle muss ich aber noch hinzufügen, dass das nicht maßstabsgetreu ist. Ich will nicht unterstellen, dass die mittleren Teile beide gleich lang sind. Zählt man die griechischen Wörter, so ist der linke Teil doppelt so lang wie der rechte Teil. Also Kapitel 1 bis 12 etwa doppelt so lang wie der zweite Teil von Kapitel 13 bis 20. Also mir geht es nicht um den Maßstab, sondern um den groben Unterschied. Wir haben 2 kurze Teile am Anfang und am Ende und in der Mitte 2 längere Teile. Aber warum ein Zelt? Wie passt das zum Johannesevangelium? Nun, wenn wir lesen in Johannes 1, Vers 14, diesen so wunderbaren Vers: Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit als die Herrlichkeit eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und das Wort wohnte ist wörtlich zeltete. Also Gottes Herrlichkeit, wie sie in der Stiftshütte unter dem Volk zeltete, das war nur ein Schatten auf das, was mit der Menschwerdung des Sohnes Gottes geschieht. Gott zeltete unter uns. Darum ein Zelt als Erinnerung an die 4 Teile. Ein zweites Bild, ein Läufer. Nun, womit können wir laufen? Natürlich mit den Beinen. Und so, was haben wir an den Beinen? Füße. Genau, und ein erster Fuß, sehen wir, ist dieses kurze Vorwort, das so vollgepackt ist mit Lehre. Und dann haben wir ein längeres Bein, den ersten längeren Teil, und ein zweites Bein und noch einen Fuß, ein Läufer. Und so sind die beiden Beine inklusive Füße komplett. Was macht man mit den Beinen? Natürlich laufen. Und wie passt jetzt das Laufen zum Johannesevangelium? Das sehen wir am Anfang und am Ende. Ich finde es interessant, wie Johannes so am Anfang und am Ende Bestimmtes betont. Und am Anfang in Johannes 1, Vers 43, lest mal mit mir Johannes 1, Vers 43, wieder diese Szene, wo der Herr Jesus Jünger beruft. Es sind mehrere Tage, die werden wir dann auch noch im Detail durchgehen. Aber hier finden wir in Vers 43 einen bestimmten Tag. Der wird genannt der folgende Tag. Am folgenden Tag wollte Jesus nach Galiläa reisen. Da findet er Philippus und spricht zu ihm: Folge mir nach. Da lesen wir zum ersten Mal: Folge mir nach im Johannesevangelium, um es gleich von Anfang an deutlich zu machen, worum es geht. Nicht nur über den Sohn Gottes zu staunen, sondern ihm nachzufolgen. Und wo kommt dieses Folge mir nach nochmal vor? Wieder am Ende des Evangeliums, in Johannes 21. In dem Nachwort Johannes 21, in Vers 19. Da Jesus spricht zu Petrus, Dies aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er, das heißt Petrus, Gott verherrlichen werde. Und nachdem er, Jesus, das gesagt hatte, spricht er, Jesus, zu ihm, Petrus, folge mir nach. Und noch einmal in Vers 21. Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was ist aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Das können wir auch auf uns beziehen. In diesem Evangelium spricht der lebendige Gott zu dir, folge du mir nach. Und deswegen ist ein Läufer auch ein passendes Bild für uns, uns diese vier Teile zu merken. Kommen wir jetzt zum dritten Bild und damit beginnt jetzt auch unsere eigentliche Predigt. Ein Palast. Ja, wir können das Johannesevangelium mit einem herrlichen Palast vergleichen. Und dieser Palast hat vier Räume. Und bevor wir in den kommenden Monaten und Jahren, ich habe noch keinen Plan, wie lange es dauern wird, durch das Evangelium zu gehen, aber wir wollen jetzt in einem Schnelldurchlauf mal durch diese vier Räume gehen. Und heute schauen wir uns zwei Räume an und nächste Woche gehen wir durch die anderen Räume. Wer wohnt in einem Palast? Ein König. Und der Sohn Gottes ist der höchste König. Diesem König gehört alle Welt. Und er ist der König Israels. Und dieser Palast besteht aus vier Räumen. Wir wollen uns also vier Räume im Palast des Sohnes Gottes ansehen. Und auch hier haben wir zuerst einen kleinen Raum. Dann haben wir einen größeren Saal und noch einen kleinen Raum am Ende. Entsprechend dem, was wir schon gesehen haben. Zwei kurze Teile und zwei lange Teile. Und jetzt treten wir in den ersten Raum ein. Und der erste Raum hat den Titel Mission. Nun stellen wir uns vor, wir treten in einen kleinen Raum ein und dieser Raum ist klein, weil es nur wenige Verse sind, aber dieser Raum, wir blicken nach oben und wir sehen keine Decke. Er ist unendlich hoch, weil wir hier die allerhöchste Lehre über die wunderbare Menschwerdung des Sohnes Gottes sehen. In diesen ersten 18 Versen. Von daher schlag bitte Johannes 1 wieder auf. Und hier sehen wir die Mission. Die Mission, die der Sohn Gottes hatte, als er Mensch wurde. Was ist seine Mission? Diese Verse sind sehr wichtig und wir werden noch im Detail da durchgehen. Aus Zeitgründen lesen wir jetzt nicht die Verse. Wir werden das noch tun, das verspreche ich euch. Jetzt wollen wir zuerst einmal sehen, worum es hier geht in dieser Mission. Und es ist sehr interessant, dass diese Verse wie ein Sandwich angeordnet sind. Das heißt, die ersten und letzten Verse entsprechen einander und da geht es um die Gottheit. Das ist sozusagen das Brot im Sandwich. Wir sehen, der Sohn Gottes ist Gott selbst. Das sehen wir am Anfang und am Ende dieses ersten Teils. Als nächstes sehen wir seine Allmacht. Er ist der allmächtige Gott und er ist allmächtig. Er gebraucht seine Allmacht zu segnen. Zum Beispiel, dass du heute hier sitzt und atmest und nachdenken kannst, dass dein Herz schlägt, all das ist die Folge davon, dass der Sohn Gottes allmächtig ist. Er hat dir das Leben gegeben. Seine Allmacht ist eine Allmacht zu segnen. Das sehen wir am Anfang und am Ende. Gehen wir weiter nach innen im Sandwich, kommen wir zu seinem Zeugnis. Das Zeugnis kommt durch Johannes den Täufer. Und das sehen wir in den Versen 6 bis 8 und im Vers 15. Wir gehen weiter nach innen und wir sehen, dass der Sohn Gottes als Mensch gekommen ist. Und auch da gibt es die Verse 9 bis 11 und der Vers 14, die sich entsprechen in dieser Lehre, dass der Sohn Gottes gekommen ist. Und jetzt kommen wir zum Kern. Dieser Sandwich hat einen Kern. Er hat Verse, die kein Gegenüber haben, die also einzigartig für sich stehen. Und diese Verse sind die Verse 12 und 13. Und sie zeigen uns das wunderbare Geschenk, das der Sohn Gottes macht. Lasst uns diese Verse lesen, Kapitel 1, Verse 12 bis 13. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Hier sehen wir den Kern der Mission des Sohnes Gottes. Er kam für uns. Er kam für die, die ihn aufnahmen, die ihn aufnehmen. Und das liegt nur daran, dass Gott einem Menschen die neue Geburt schenkt. Nur dadurch nimmt überhaupt jemand ihn auf. Dafür ist er gekommen. Das ist seine Mission. Hier sehen wir die menschliche Seite, die an seinen Namen glauben. Das ist die menschliche Seite. Und dann sehen wir die göttliche Seite. Das sind solche, die aus Gott geboren sind. Und wir werden sehen, dass das die Ursache ist für jeden echten Glauben. Die neue Geburt. Und das ist ein Geschenk. Kann man sich nicht erarbeiten. Das ist das Geschenk des Sohnes Gottes. Das ist seine Mission. Und das ist der erste Raum. Also wir sind in diesem kleinen Raum mit unendlich hoher Decke. Wir sehen dort den wahren Gott, der Mensch wurde. Und jetzt treten wir ein in den nächsten Raum, ein größerer Saal. Und dieser Saal hat den Titel Zeichen. Zeichen. Wir stellen uns vor, einen Saal, der hell erleuchtet ist. Wir sehen verschiedene Kunstwerke ausgestellt. So ist das Johannesevangelium nicht, wie wir es von Matthäus, Markus und Lukas kennen, so ein Bericht mit, da Jesus tat das und dann zog er dahin und dann tat er das, sondern wir sehen einfach einzelne, besondere Momente aus seinem Leben, so wie ein Kunstwerk, wie ein Bild. Und wir sehen in diesem Saal die Kunstwerke ausgestellt. Im vorderen Teil sehen wir, also wir gehen jetzt durch diesen Saal und im vorderen Teil sehen wir nur wenige Kunstwerke, dafür aber auch einige Landkarten. Und im vorderen Teil von dem Saal ist die Stimmung noch friedlicher. Wir gehen weiter durch diesen Saal nach hinten und wir sehen dort hinten, da hängen die meisten Kunstwerke. Und dort ist es auch festlich geschmückt, ja? Stellt euch festliche Schmuck vor, aber wir werden gestört durch ärgerliche Stimmen. Wie hilft uns das Bild, diesen zweiten Teil in Johannes einzuprägen? Nun, im Johannes, dieser zweite Teil ab Vers 19 in Kapitel 1 bis zum Ende von Kapitel 12, dort sehen wir die Zeichen des Herrn Jesus. Und das sind diese Kunstwerke. In der Absicht schreibt ja der Autor, dass er Zeichen beschrieben hat. Erinnert ihr euch? Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt. Diese Zeichen hat er geschrieben. Das sind diese Kunstwerke im Saal und insgesamt zähle ich 7 Zeichen in diesen Kapiteln 1 bis 12. Ich möchte sie euch einfach mal nennen. Und wer das Evangelium kennt, der wird sich auch erinnern. Ah, das habe ich schon mal gehört. Habt ihr schon mal von der Hochzeit zu Kana gehört? Ja, das ist das erste Zeichen, Wasser in Wein. Das zweite Zeichen ist, ein todkranker Sohn wird geheilt. Der Sohn eines königlichen Beamten. Eine Heilung. Das dritte Zeichen, ein Lahmer wird geheilt, der, ich denke, 38 Jahre in dieser Krankheit war. Eine Heilung. Das vierte Zeichen, 5000 Männer bekommen zu essen und Frauen und Kinder. Der Herr Jesus schafft Brot und Fisch. Das ist das vierte Zeichen. Dann sehen wir ein fünftes Zeichen. Das Boot der Jünger, wo sie im Sturm sind, wird plötzlich, zack, ans Ufer entrückt. Das ist das fünfte Zeichen. Das sechste Zeichen, ein Blindgeborener sieht zum ersten Mal. Der Blinde wird sehend. Das ist das sechste Zeichen. Und was ist das siebte Zeichen? Ein Toter steht auf. Wer ist das? Lazarus wird von den Toten auferweckt. Das siebte Zeichen. Und diesen Bericht über die sieben Zeichen können wir auch nochmal aufteilen. Und zwar zunächst die Zeichen präsentiert. Das sind so die Kapitel bis zum Ende von Kapitel 4. Das ist der vordere Teil des Saals. Hier ist der Saal hell erleuchtet, weil hier sehen wir Jesus als Licht der Welt, wie er in der Welt leuchtet. Hier haben wir auch Landkarten an der Wand, weil dort werden von Reisen berichtet, dass der Herr Jesus nach Galiläa reist, dann ist er wieder in Judäa, dann reist er durch Samaria wieder nach Galiläa. Also dort in diesen ersten vier Kapiteln haben wir Reisen berichtet. Aber in diesen Kapiteln bis Kapitel 4 werden nur zwei von den sieben Zeichen berichtet. Darum weniger Kunstwerke im vorderen Teil des Saales. Und die Stimmung ist auch noch friedlicher, weil am Anfang hat der Herr Jesus noch keinen Widerstand erlebt. Aber das ändert sich mit Kapitel 5. Also, wenn wir diesen Raum Zeichen nochmal unterteilen, sehen wir am Anfang bis Kapitel 4 eine friedlichere Stimmung und dann ab Kapitel 5 sehen wir zum ersten Mal Feindschaft gegen den Sohn Gottes. Wir sehen sogar schon die Pläne der Juden, Jesus zu töten. Und statt Reisen geht es hier um Feste, deswegen ist dieser hintere Teil im Saal festlich geschmückt. Und wir sehen dort die meisten Kunstwerke, weil hier finden wir die meisten Zeichen. 5 von 7 Zeichen werden in den Kapiteln 5 bis 12 berichtet. Und was neu ist, ab Kapitel 5, ist, die Zeichen werden erklärt. Zeichen sind Taten des Herrn Jesus, die etwas über ihn aussagen. Und diese werden erklärt. Und damit das nicht theoretisch bleibt, führe ich das auch gerne aus. Das dritte Zeichen war, Jesus heilt den Lahmen am Sabbat. Und deswegen wird er kritisiert und nicht nur kritisiert, sie wollen ihn deswegen töten. Jesus heilt den Lahmen am Sabbat, weil es für ihn, genauso wie für Gott, keinen Ruhetag gibt. Ja, die Menschen sollen ruhen, aber Jesus ist Gott und deswegen hat er keinen Ruhetag. Er arbeitet. Und das ist also das Zeichen für die Menschen, dass er Gott ist. Das vierte Zeichen, Jesus schuf Brot und Fisch für alle, weil er selbst das Brot des Lebens ist. Also dieses Zeichen zeigt, er ist das wahre Brot. Dann sehen wir, Jesus heilt den Blindgeborenen, das war das sechste Zeichen. Er gibt ihm Augenlicht. Warum? Jesus ist das Licht der Welt. Er erklärt dieses Zeichen. Und dann schließlich, ihr wisst das auch, in Johannes 11, diese Verse, die wir gern zum Auferstehungsfest auch zitieren. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Genau, warum sagt er das an dieser Stelle? Weil er Lazarus auferweckt und dieses Zeichen zeigt über ihn, dass er die Auferstehung ist. Er ist sie. Und so werden diese Zeichen ausführlich erklärt. Und jetzt kommen wir schon zum Ende dieses Saals und zur Tür zum nächsten Saal, was wir uns nächste Woche anschauen. Und die Tür zum nächsten Saal ist das Kapitel 12. Von daher schließen wir heute diese Predigt mit Johannes 12. Ich schlag gerne Johannes 12 auf und das führt uns auch gleichzeitig zum Mahl des Herrn hin. Denn hier in Johannes 12 finden wir schon einige Hinweise auf den bevorstehenden Tod des Herrn Jesus am Kreuz. Johannes 12 beginnt damit, dass Jesus bei Maria und Martha und dem auferstandenen oder auferweckten Lazarus zu Gast ist. Wir sehen Maria, die Schwester von Lazarus, wie sie in Vers 3 Jesus die Füße salbt mit einem kostbaren Salböl. Man hat damals auch Salböl als Geldanlage genutzt und dieses Salböl war so wertvoll wie ein ganzes Jahresgehalt. Und das hat sie einfach in diesem Moment genutzt und es ist verflossen. Jesus sagt, sie hat es gut gemacht. In Vers 7, lass sie, dies hat sie für den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt. In anderen Worten, Jesus sagt, ich werde sozusagen jetzt demnächst begraben. Ein Hinweis auf seinen Tod. Und dann kündigt Jesus deutlich seinen notwendigen Tod an. Und zum Schluss wollen wir uns fragen, warum war es notwendig, dass Jesus, der Sohn Gottes, am Kreuz stirbt? Und diese Frage müssen wir beantworten, weil wir gleich das Mahl des Herrn feiern. Und dafür müssen wir das verstehen. Und wenn wir es schon verstehen, dann will der Herr, dass wir es dankbar feiern. Und wir können nur dankbar feiern, wenn wir das wirklich begreifen. Und dazu helfen uns diese Verse. Warum war es notwendig, dass Jesus, der Sohn Gottes, am Kreuz stirbt? Und falls ihr mitschreibt, habe ich jetzt 4 Gründe für euch. Den ersten Grund finden wir in Vers 24. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Jesus gebraucht dieses Bild von einem Samen, von einem Korn. Das Korn, das bleibt intakt, wenn du es in deiner Tüte oder in deiner Box aufbewahrst. Es bleibt funktionstüchtig, aber in dem Moment, wo es eingepflanzt ist und aufbricht, ist es vorbei mit dem Korn. Aber nur so kann eine Pflanze wachsen. Und der Herr Jesus bezieht das auf sich selbst. Er ist derjenige, der sich hingibt, um zerbrochen zu werden, damit neues Leben daraus kommt. In Vers 25 erklärt er, dass es um ewiges Leben geht. Nun, warum ist es notwendig, dass Jesus am Kreuz stirbt? weil wir alle sterben müssen. Keiner von uns kommt mit ewigem Leben auf die Erde. Wir wissen und lernen als Kind, dass es den Tod gibt. Und wir sterben müssen. Aber warum eigentlich? Das lehrt uns der zweite Grund. Zweitens, Jesu Tod war notwendig, damit Gott verherrlicht wird. Schaut in Vers 28. Jesus betet: Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel: Ich habe ihn verherrlicht und ich werde und ich will ihn wiederum verherrlichen. Was bedeutet verherrlichen? Verherrlichen bedeutet sichtbar machen, wie perfekt, wie schön, wie vollkommen etwas ist. Das heißt, Jesus betet: Vater, zeig allen, wie perfekt, schön, gerecht und vollkommen du bist. Wo wurde das sichtbar? Am Kreuz. Am Kreuz und in der Auferstehung, das gehört zusammen. Aber schauen wir mal auf das Kreuz, wie Gott sich da verherrlicht hat. Am Kreuz sehen wir, wie gerecht Gott ist. Am Kreuz hängt ein unschuldiger Mensch. Wie kann es sein, dass Gott einen Unschuldigen bestraft? Weil dort Gott die Sünde von anderen Menschen bestraft hat. Wir sehen, wir kommen nicht nur zur Erde und zur Welt und müssen sterben, sondern wir müssen sterben, weil wir Sünder sind. Das erkennen wir daran, wenn wir uns mit Gottes Geboten vergleichen. Du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht begehren. Du sollst aber Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dass Gott keine einzige Sünde übersieht, sehen wir an Adam und Eva. Nur eine Sünde reichte und sie wurden von Gott getrennt. Und jetzt straft Gott die Sünde am Kreuz. Er ist gerecht. Wir sehen auch, wie heilig Gott ist. Nur ein perfektes Opfer stellt ihn zufrieden. Ein unheiliger Gott akzeptiert es, wenn du ihm ein bisschen Geld gibst. Ein unheiliger Gott akzeptiert es, wenn du gute Taten bringst und er dafür die schlechten durchstreicht. Ein unheiliger Gott allein ist es, der irgendein anderes Mittel akzeptiert als nur den perfekten Menschen. Und dieser Perfekte ist Jesus Christus. Er ist das einzige heilige Opfer. Und nichts weniger war notwendig. Das sehen wir am Kreuz. Wir sehen auch am Kreuz, wie treu Gott ist. Er schlägt tatsächlich seinen unschuldigen Sohn mit dem Zorn über Sünder. Das hatte er vorhergesagt, aber schauen wir mal, ob er es wirklich tut. Wenn jemand etwas Unfassbares verspricht, dann wartet man erstmal ab, ob es wirklich so kommt. Und wir sehen am Kreuz, Gott ist wahrhaftig. Er hat es getan. Aber nun hört auf das. Am Kreuz sehen wir, wie Gott Liebe ist. Er tut das aus unverdientem Wohlwollen. Er liebt die Welt. Er liebt Sünder, obwohl da nichts ist, was ihm einen Grund geben könnte. Und so ist Jesu Tod notwendig, damit Gott verherrlicht wird. Drittens, Jesu Tod war notwendig, damit der Satan gerichtet wird. Das sehen wir in Vers 31. Jesus sagt: Jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Hier sehen wir, der Fürst dieser Welt ist niemand anders als Satan. Und wir haben es schon in der Schriftlesung gelesen. Satan und all seine Dämonen, die hatten nur dieses eine Ziel und haben immer noch das eine Ziel, dass alle Menschen sterben und unter Gottes Zorn kommen. Also unter Gottes ewigen Zorn. Der Satan kann sich nicht retten, aber er ist so böse, dass er sich darüber freut, wenn alle Menschen verloren gehen. Was bringt dem Satan das? Habt ihr euch das mal gefragt? Was bringt ihm das, wenn alle Menschen sterben? Es bringt ihm das. Keiner von uns betet Gott an. Aber weil Gottes Ehre so kostbar ist, seine Anbetung, darum geht es. Deswegen kommt Jesus und rettet uns, damit wir Gott anbeten. Und damit wird der Teufel, alles wird durchkreuzt für ihn. Weil jetzt haben wir Menschen, die Gott anbeten. Und ihn anbeten heißt nicht, ich bekomme was Gutes und jetzt sage ich Gott Danke dafür. Ihn anbeten, weil er ist, wer er ist. Gott anbeten, selbst wenn er mir alles nimmt, wie Hiob. Das ist wahre Anbetung. Und die gibt es nur, weil Jesus am Kreuz starb. Und schließlich, Jesu Tod war notwendig, damit Sünder wieder in Gemeinschaft mit Gott kommen. Schaut auf Vers 32. Jesus sagt, und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Jesus meint hier seinen Tod. Die Juden haben normalerweise Verbrecher auf die Erde gebracht, mit Steinen beworfen, bis sie tot waren. Aber Jesus sagt, ich werde erhöht, denn am Kreuz war man höher als die anderen. Man war nackt und entblößt und Arme und Hände festgenagelt, eine Schande. Jesus sagt, ich werde erhöht. Wofür? Was steht hier? Ich werde alle zu mir ziehen. Das ist, warum der Herr Jesus starb. Um uns zu sich zu ziehen. In die Gemeinschaft mit ihm. Er ist nicht nur derjenige, der die Rechnung bezahlt und dann sich verabschiedet. Er zahlt die Rechnung, damit wir zu ihm kommen können. In Gemeinschaft mit Gott. Ist das nicht wunderbar? Wir dürfen ihm ganz nah sein. Die Feindschaft ist vorbei. Wir können wieder mit Gott im Reinen sein. Und wer sind die alle? Hier steht, ich werde alle zu mir ziehen. Das sind alle, die an ihn glauben. Alle, die im Glauben zu ihm kommen. Und so können wir nur an dieser Stelle ihm danken und dann auch aus Dankbarkeit mit ihm das Mahl feiern. Denn er, der Herr Jesus, ist hier, wie er gesagt hat, er ist bei uns alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Lass uns beten. Herr Jesus, danke für deine frohe Botschaft. Danke, dass du als Mensch auf die Erde gekommen bist, um dein Leben zu geben. Danke, dass du das Weizenkorn bist, das sein eigenes Leben aufgibt als Mensch, damit wir ewiges Leben gewinnen. Und bitte, gib uns jetzt auch richtiges Verständnis und Dankbarkeit für deinen Tod und für deine Auferstehung. Amen.